Radio 1. Der schöne Morgen. Mit Christoph Azzone und Stefan Rupp.
Heute ist Dienstag, der 7. Februar und das sind unsere Geburtstagskinder. Der Charlie Sheen-Ersatz, der Ex-Mann von Demi Moore, der Hobby-Berliner Ashton Kutcher, der wird heute 34 Jahre alt. Die Ex-Schwimmerin und ZDF-Sportsfrau Christine Otto, die wird 46 Jahre alt. Und Dieter Bohlen, der Multimilliardär, der wird heute 58.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Im Berliner Hilton Hotel in der Mohrenstraße treffen Sie heute Abend Nicola, Charlotte, Gloria und die Schwarzblaue aus dem Frankenwald. Nein, kein Kokottenkongress. Heute Abend gibt's den 8. internationalen Berliner Kartoffelabend. Dieser vorwiegend festkochendes Event wird vom Deutschen Kartoffelhandelsverband durchgeführt und gehört mit rund 500 Teilnehmern aus aller Welt zu den wichtigsten der Kartoffelbranche. Freunden der Knolle bietet sich hier die Gelegenheit, bestehende Kontakte zu pflegen und neue Kartoffelkumpel zu finden. Und übrigens, alle Hostessen heute Abend müssen Linda heißen und dürfen sich nicht zu sexy anziehen, weil sonst die Teilnehmer alle ein Bamberger Hörnchen kriegen.
Im Namen des Volkes.
In Milmersdorf in der Uckermark wird der Familienzirkus Happy wohl nicht mehr gastieren. Vergangenen September wurden die Kinder der Familie und die Zirkustiere von gut 20 Dorfbewohnern angegriffen und mit Parolen wie Zigeunerpack, wir fackeln eure Zelte ab, aus dem Dorf gejagt. Heute wird vor dem Prenzlauer Amtsgericht gegen 5 Milmersdorfer der Prozess fortgesetzt. Ihnen wird Sachbeschädigung und Volksverhetzung vorgeworfen.
Direkt vor ihrer Haustür.
Heute testen die ersten Freiwilligen den künftigen Hauptstadtflughafen. Berliner und Brandenburger simulieren Ankunft, Check-in und Sicherheitskontrolle. Insgesamt sind 600 Menschen an dem Testlauf beteiligt, darunter auch Beschäftigte von den Fluggesellschaften und Behörden wie Bundespolizei und Zoll. Sie hatten sich alle im vergangenen Jahr als Testpersonen beworben und damit das auch wirklich ganz, ganz echt ist, kriegen einzelne unter ihnen sogenannte Ereigniskarten, wo sie dann zum Beispiel irgendwelche Hindernisse nochmal simulieren müssen. Also dann stehen sie dann am Schalter und müssen sagen, ich habe ganz schrecklich Flugangst oder in meinem Koffer ist mein Kind doch, das habe ich drin vergessen. Und damit geschaut wird, wie das Personal darauf reagiert.
Und auf keinen Fall vergessen.
Heute ist der Safer Internet Day, der sogenannte Tag der Internetsicherheit. Dieser Aktionstag ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die hier in Deutschland von dem Projekt ClickSafe koordiniert wird. Auf zahlreichen Veranstaltungen informieren Institutionen und Organisationen insbesondere darüber, worauf Kinder und Jugendliche beim Chatten und Surfen im Netz achten sollen.
Sondereinsatz für Merkozy. Und wie immer in letzter Zeit stand auch beim gestrigen deutsch-französischen Gipfel nichts Geringeres als die Rettung des Euro bzw. Griechenlands auf dem Spiel. Als großen Wurf präsentierte der französische Präsident Nicolas Sarkozy zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Sonderkonto für griechische Schulden.
Ich unterstütze genauso wie der französische Präsident, dass man die notwendigen Zinszahlungen für die Schulden auf ein extra Konto legt, womit gesichert ist, dass Griechenland dieses Geld bereitstellt.
Ist das nun endlich die finale Lösung, um den Staatsbankrott Griechenlands zu verhindern? Wir fragen den Professor für allgemeine und internationale Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Worms, Max Otte, jetzt live auf Radio 1.
Morgen, Herr Otte.
Morgen, Herr Zone.
Mensch, toll, was ich schon alles für Worte gelernt habe, seit die Griechenland- und beziehungsweise Euro-Krise uns alle beherrscht, Schuldenschnitt, geordnete Insolvenz und so weiter. Jetzt also Sonderkonto für mich als ganz normalen Sparkassenkunde. Was ist ein Sonderkonto? Wie funktioniert das?
Ja, das ist ein Konto, auf das letztlich die Griechen selber nicht zugreifen können. Also die Hilfszahlungen, die wir leisten, gehen dann teilweise in dieses Sonderkonto und aus dem werden dann weiter brav die Zinszahlungen bedient. Und das Schlimme an dieser ganzen Sache ist ja, dass es tatsächlich jede Menge an Begriffsverwirrungen gibt. Wir retten weder Griechenland noch den Euro. Im Moment geben wir Griechenland nur Geld, damit es weiter brav seine Zinsen an die Banken bezahlen kann. Wir retten also die Banken.
Das ist also ein Sperrkonto, auf das die griechische Regierung keinen Zugriff hat. Das ist aber ganz schön entmündigend, bis demütigend. Kann das die griechische Regierung ohne Gesichtsverlust hinnehmen?
Ach, die griechische Regierung hat schon so einiges hingenommen, wenn es ums Geld geht. Man hat dann doch solche Kompromisse sich aufzwingen lassen oder auch solche Lösungen. Und das sehe ich durchaus, dass sowas passieren könnte. Aber es ist natürlich tatsächlich extrem undemokratisch. Und ich warne da seit 2 Jahren vor, das ist quasi Teil einer griechischen Zwangsverwaltung durch Europa, dass die da chaotisch sind, dass die ein völlig korruptes Wirtschaftssystem haben, dass die eigentlich gar nicht in der Form nach Europa gehören, weil es wirklich ein Wirtschaftssystem ist, was mit vielen anderen Ländern nichts zu tun hat, ist ein anderer Punkt. Aber entmündigen ist schon ein harter Schritt.
Gut, aber ist denn vielleicht auch tatsächlich, jetzt mal rein vom Effekt her betrachtet, was dran an der Idee? Ist es nicht eine bittere Medizin, aber sie wirkt doch?
Nee, die Medizin wirkt ja nur insofern, als dass die Banken weiter ihr Geld kriegen. Wir haben über das Eigentliche noch nicht gesprochen, eine grundlegende Reform Griechenlands, und zwar der Verwaltung und so weiter. Jetzt geht es nur ums Sparen. Man müsste da ja auch neue Strukturen einziehen. Und das andere ist, dass die Banken sich massiv beteiligen, dass also ein Schuldenschnitt erfolgt, damit Griechenland wieder etwas freier atmen kann. Denn unter diesem Schuldenberg kommen sie nicht, aus diesem Schuldenberg kommen sie nicht raus. Das ist zu viel.
Stattdessen wird ja weiter noch mehr Sparen verlangt. Wie geht's denn da weiter? Wird das immer mehr, diese Sparerei?
Ja, das geht eben nicht. Irgendwann ist Schluss. Das Land mag so korrupt und so kaputt sein, wie es ist. Und die Steuerhinterziehung mag grassieren. Aber irgendwo können sie dann nicht mehr sparen. Dann machen sie das Land wirklich, dann legen sie das Land flach. Also alles stößt an seine Grenzen. Im letzten Jahr haben die 5% Punkte der Wirtschaftsleistung eingespart. Das ist massiv. Und da spart man sich direkt in die Wirtschaftskrise. Es geht nicht ohne einen radikalen Schuldenschnitt plus Sparen. Beides natürlich. Aber die Banken spielen ganz geschickt und man sieht, dass dieses Sonderkonto letztlich ja auch wieder den Banken nützt.
Ja, die Griechen sind sauer und streiken. Erst heute haben die Gewerkschaften zu einem Generalstreik aufgerufen. Was passiert mit Griechenland, wenn sie die diktierten Bedingungen nicht erfüllen und daraufhin kein Geld mehr kriegen? Wie muss man sich die Situation dann vorstellen?
Ja, wenn sie die diktierten Bedingungen nicht erfüllen, kein Geld mehr kriegen, dann sind sie wirklich insolvent. Da muss der Staat erklären, Griechenland ist zahlungsunfähig und dann fällt das Land natürlich in dieser Form aus der Eurozone heraus, beziehungsweise bekommt erstmal keine Kredite mehr, dann ist da eine ganz harte Zeit angesagt. Aber das ist ja nichts Neues. Das gab es in der Geschichte schon dutzende Male. In Argentinien, in Brasilien, bei den lateinamerikanischen Ländern, bei vielen anderen Ländern gab es diese Staatsinsolvenzen. Die Staatsinsolvenzen sind auch die Chance für einen Neuanfang. Und im Moment eiern wir halt immer weiter auf dem alten Weg, der uns aber keine Lösung bringt.
Friss, griechischer Vogel oder stirb. Die Wahl fällt ziemlich schwer derzeit. Das Sonderkonto ist die neueste Idee, mit der was auch immer gerettet wird. Wir sprachen darüber mit dem Wormser Fachhochschulbetriebswirtschaftslehrer Max Otte. Vielen Dank.
Radio 1. Business und Börse. Mit der Financial Times Deutschland.
Und Sabine Meinert, schönen guten Morgen, Frau Meinert.
Schönen guten Morgen.
Wenn man an die Mafia denkt, denkt man natürlich zuallererst an Italien und dann wahrscheinlich die USA. Und Russland ist auch ganz bestimmt relativ weit vorne, was die Gedanken angeht. Aber de facto ist auch Deutschland bei der Mafia sehr beliebt, weil das organisierte Verbrechen hierzulande Milliarden Euro waschen kann und Polizei und Behörden den Kampf dagegen fast schon aufgegeben zu haben scheinen. Sind wir das neue Sizilien hier?
Zumindest ist Deutschland der neue Liebling der organisierten Kriminalität. Und das zeigt sich unter anderem daran, dass kriminelle Banden ihren Firmensitz sozusagen durchaus immer öfter nach Deutschland verlegen. Und das liegt unter anderem daran, dass es zum Beispiel solche Auswüchse gibt. Der Kripo-Chef in Braunschweig zum Beispiel beschwerte sich gerade, dass er nach monatelangen Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität seine Leute abziehen musste, um erstmal Fahrraddiebe und Kleinkriminelle zu jagen. Der Hintergrund ist der, das verbessert die Aufklärungsquote und das macht sich in der Kriminalstatistik besser. Da haben Kriminelle natürlich leichtes Spiel und das macht Deutschland quasi zu einem Geldwäscheparadies. Laut OECD werden zum Beispiel 50 Milliarden Euro schmutziges Geld jedes Jahr hier gewaschen und höchstens 0,5% fliegt davon auf. Außerdem werden die Verbrechen immer komplexer, internationaler und sie betreffen inzwischen nicht mehr nur die Gastronomie, also die Restaurants, die man immer so als Geldwäscheparadiese sieht, sondern eben auch Bau, Entsorgung, Finanzen und so weiter. Und man muss ganz deutlich sagen, die Polizei hierzulande hat zu wenig Spezialisten. Außerdem gibt es 100 verschiedene Behörden in Deutschland, die da überwachen sollen und es gibt in jedem Bundesland unterschiedliche Regeln. Das geht natürlich alles zulasten der Aufklärung und das macht es so einfach für diese Banden. Jetzt macht aber die EU Druck. Die EU-Staaten sollen jetzt endlich mehr Geld im Kampf gegen die organisierte Kriminalität locker machen. Sie sollen einheitliche Fahndungsmethoden einsetzen und die Besitzer großer Geldmengen sollen künftig nachweisen müssen, woher das Geld kommt, sonst wird es beschlagnahmt und dafür soll es endlich auch mal Gesetze geben. Also hier geht es vielleicht dann doch mal vorwärts.
Danke, Sabine, du hast einen Gut bei mir.
Als vor 4 Jahren das neue Terminal 5 am Londoner Flughafen Heathrow eröffnet wurde, gab es ein Mega-Chaos. Zehntausende Passagiere strandeten in den ersten Tagen und mussten sich durch ein unfassbares Gewurstel kämpfen. Teilweise dauerte es Wochen, bis die Passagiere wieder an ihr Gepäck kamen. Um eine ähnlich katastrophale Situation zu vermeiden, sind die Manager des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg auf die Idee eines Planspiels gekommen. Der Flughafen soll vor der offiziellen Inbetriebnahme im Juni getestet werden von Komparsen. Heute startet die erste Runde in diesem Spiel und wir begrüßen jetzt Ralf Kunkel, den Sprecher der Berliner Flughäfen, live auf Radio 1. Schönen guten Morgen, Herr Kunkel.
Hallo, guten Morgen.
In der ersten Runde lassen Sie 600 Personen in den Flughafenbetrieb testen. Wo haben Sie denn diese Freiwilligen gefunden?
Die haben wir übers Internet gefunden. Wir haben ab Mitte des letzten Jahres eine Internetplattform online geschaltet. Innerhalb von 4 Wochen hatten wir 20.000 Anmeldungen, also 10.000 auf der Warte. 20.000, ganz schön viel, wa?
Ja. Bekommen die auch einen Kaffee, um bei Laune gehalten zu werden, oder gibt es so eine Art Lohn?
Also das Erste, was wir heute mal gemacht haben, wir haben die Heizung im Terminal hochgedreht. Es ist nämlich schweinekalt hier draußen. Außerdem gibt es Kaffee, ein bisschen was zu essen und ich glaube einen ganz kurzweiligen Tag am Flughafen.
Kommen die alle mit dem eigenen Auto, sodass auch schon die Parkhäuser getestet werden können?
Nein, so weit sind wir noch nicht. Wir testen erstmal das Terminal. Die Komparsen sind alle mit dem Shuttlebus hier rübergefahren.
Und was passiert dann? Kriegen die dann, sobald sie aus dem Shuttlebus steigen, einen Koffer in die Hand gedrückt und sagt so, und Sie wollen nach Istanbul, Sie wollen nach Haifa und Sie bitte sehr versuchen, nach New York zu kommen?
Na, in den zurückliegenden Wochen haben wir ja als Flughafenmitarbeiter, Mitarbeiter von Airlines, Bodenverkehrsdiensten und so getestet, ob wir uns hier an den neuen Arbeitsplätzen überhaupt auskennen. Und ab heute lassen wir jetzt 30 Tage lang mal Passagiere auf uns los, ob die sich dann überhaupt zurechtfinden und wir dann noch wissen, was wir machen sollen. Und da gucken wir jetzt heute mal.
Wie kommen Sie denn an diese vielen Koffer, die ja wahrscheinlich jeder Komparse in die Hand gedrückt bekommt?
Ja, das ist ganz ulkig. Es gibt offensichtlich Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Koffer zu verleasen, zu vermieten oder so. Und zwar an Flughäfen, die in Betrieb genommen werden sollen. Das passiert in Europa nicht so häufig, aber in Asien, in Indien und so alle paar Tage mal. Und deshalb kann man die da einfach bestellen. Wir haben 15.000 Koffer hier ausgeliehen. Die waren zuvor in Hyderabad, in Hongkong, zuletzt auch in Wien. Jetzt sind sie bei uns.
Sind 15.000 Koffer nicht genau die Fehlkoffer, die in Heathrow damals angefallen sind? Ich finde das schon ganz schön verdächtig, Herr Kunkel.
Ja, da will ich mich jetzt mal ausschweigen.
Okay. Einige Passagiere bekommen ja Ereigniskarten, um die Sache nicht zu einfach zu machen. Was haben Sie sich ausgedacht, um die Sache ein bisschen spannend zu gestalten? Von Passagieren mit gespielter Flugangst haben wir ja eben schon in unseren Nachrichten gehört.
Naja, die Klassiker sind zum Beispiel, man hat ein wichtiges Medikament im Gepäckstück vergessen, im Koffer, und dann muss der Koffer nochmal zurückgeholt werden. Oder eine Gate-Position wird kurzzeitig geändert, dann müssen die Mitarbeiter darauf reagieren. Oder sie wollen ihren Flug plötzlich nicht mehr antreten, haben aber ihren Koffer schon eingecheckt. Das sind so die klassischen Dinge, die jeden Tag am Flughafen passieren. Und das muss man natürlich auch proben, die ganzen Systeme zu beherrschen, wenn alles nach Plan läuft. Das ist nicht das Problem. Sobald die ersten Fehler auftauchen, muss man einfach wissen, wie man damit umgehen muss. Und das muss man einfach üben, 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 üben und nochmal üben.
Gut, aber so ein Konstruktionsfehler ist wahrscheinlich doch auch schwer zu beheben. Umbauen kann man den Flughafen ja wahrscheinlich nicht mehr.
Na, umbauen muss man ja auch gar nichts. Es geht jetzt darum, dass wir lernen, mit der ganzen Infrastruktur zurechtzukommen. Dass die ganzen Computersysteme zusammengeschaltet werden und vernünftig miteinander reden. Denn Computer mögen manchmal auch abstürzen. Und dann ist das Entscheidende, dass Sie als Mitarbeiter einfach wissen, ja, was mache ich dann, wo rufe ich an, wie funktioniert die technische Hotline und dieser ganze Kram. Man muss es einfach üben und sich an die neuen Arbeitsplätze gewöhnen. Alles ist neu. Und wenn man vorher nicht weiß, was da auf einen zukommt, dann staunt man mehr als Bauklötze, wenn man nicht mehr weiß, was los ist.
Ralf Kunkel, der Sprecher der Berliner Flughäfen, live auf Radio 1 über den Testbetrieb am neuen Flughafen Berlin-Brandenburg, der heute aufgenommen wird. Wenn Sie dabei sein möchten in den nächsten Wochen, jetzt anrufen. Wir haben jetzt 2 Komparsenliste-Plätze für Sie unter 0331 17 70 99 111. Und um 12.40 Uhr wollen wir live vom Flughafen berichten. Da meldet sich ein Ü-Wagen bei Anja Görz in der Sendung.
Stimmt's oder hat er recht? Christoph Drösser und die Geheimnisse des Alltags.
Als Kind hatte ich auf einer Hörspielkassette ein Eskimo-Märchen, wo die Gruppe durch die Kälte wandert und sie finden einfach kein Eis zum Iglubau und dann bereiten sich aufs Sterben vor, indem sie sich im Kreis aufstellen und gemeinsam singen, den Lied des großen Atems. Und sie singen und singen und ihr Atem fällt in die Mitte und dann können sie anschließend in ihrer eigenen ausgeatmeten Atemluft wohnen und können die Nacht doch noch überstehen und müssen nicht sterben.
Es ist unglaublich.
Ich dachte, ja, war ja auch ein Eskimo-Märchen auf einer alten Hörspielkassette, aber ist das tatsächlich wahr? Ist es wirklich wahr, dass es in Sibirien zum Beispiel oder auch sonst an anderen kalten Orten so kalt sein kann, dass der Atem gefroren zu Boden fällt?
Zum Beispiel in Berlin-Wilmersdorf.
Deutschland klagt über die Kältewelle, aber wir sollten nicht vergessen, dass es woanders noch viel kälter wird. Zum Beispiel in Sibirien und die Menschen da haben ganz andere Sorgen als wir jetzt. Zum Beispiel lassen sie oft den Motor ihres Wagens den ganzen Winter laufen, weil sie ihn in der Kälte nie wieder starten können. Ein Phänomen, von dem Sibirienreisende gern erzählen, ist das sogenannte Sternenflüstern. Und das entsteht tatsächlich dadurch, dass der Atem in der Luft gefriert. Dass der Atem kondensiert, das kennen wir ja sogar bei Plustemperaturen. Die Feuchtigkeit aus dem Atem wird dann zu kleinen Wassertröpfchen und man kann den Atem wie eine Nebelfahne vor dem Gesicht sehen. Bei extremer Kälte aber kann das Wasser aus dem gasförmigen direkt in den festen Zustand übergehen. Nichts anderes passiert ja, wenn sich in großer Höhe Schneeflocken bilden. Und diese Kristallisation des Wassers direkt vor dem Mund macht ein Geräusch, es knistert in der Luft und das nennt man dort das Sternenflüstern. Die Eiskristalle fallen dann natürlich nicht wie ein Stein zu Boden, sie sind ja noch viel kleiner als Schneeflocken und deshalb schweben sie eher wie Nebel in der Luft. Es ist aber kein Nebel aus Wassertröpfchen, sondern aus Eiskristallen. Welche Minustemperatur dafür nötig ist, dafür habe ich verschiedene Angaben gefunden. Sicher ist aber, dass es kräftig unter 50 Grad minus sein müssen. So kalt wird es bei uns in den nächsten Wochen nicht werden. Wenn Sie das Sternenflüstern hören wollen, das Gefrieren des Atems in der Luft, dann müssen Sie schon nach Sibirien gehen.
Eins ist klar, der Dienstagskommentar.
Heute Abend wird die ZDF-Dokumentationsreihe 37 Grad wahrscheinlich ziemlich gute Quoten haben, denn es wird der schon im Vorfeld viel besprochene Film über die Alzheimer-Erkrankung von Rudi Assauer ausgestrahlt. Ein Krankheitsfall, der momentan medial sehr präsent ist. Dem Heute-Journal vor einer Woche war das Schicksal des ehemaligen Fußballmanagers sogar die erste Meldung wert, nicht der Integrationsgipfel in Berlin oder der Wahlkampf in den USA. Assauer auf dem Cover des Stern in der Bild am Sonntag und auch Radio 1 hat zum Verkaufsstart des Buches über seine Erkrankung letzten Donnerstag ausführlich berichtet. Es kommentiert jetzt Hajo Schumacher von der Berliner Morgenpost. Schönen guten Morgen.
Morgen.
Wenn Promis ihre Krankheit öffentlich machen, ist das eine sinnvolle Sensibilisierung für die Gefahren, die da vielleicht drohen, oder ist das doch eher eine scheinheilige Vermarktung der Krankheit?
Ich glaube, das Oder verbietet sich, es ist beides, nicht? Also die Krankheit an sich, vor allen Dingen jetzt erstmal so eine unheilbare, ist ja eine extrem persönliche Angelegenheit. Also wird nun wirklich niemandem, außer dem Betroffenen und dem Umfeld, steht ja da ein Urteil zu. Also so Ferndiagnosen oder Therapieratschläge oder sowas, die verbieten sich eigentlich. Kranke stehen unter Schutz, das ist ein Tabu, das ist auch gut so. Wenn jetzt Patienten allerdings so auf ihre Privatheit gänzlich verzichten und die Kamera zulassen und wenn sie dann so eine niederschmetternde Diagnose auch noch benutzen, ja, dann liegt die Sache doch ein bisschen anders. Also Rudi Assauer war ja immer sehr großzügig mit intimen Details. Und wenn jetzt so sein Leben nach allen Regeln des medialen Zugewinns publiziert wird, mit Buch, mit Titelstory, mit Talkshow und irgendwann kommt auch noch ein hübscher Job aus der Pharma-Ecke dazu, dann kriegt man so ein beklommenes Gefühl, nicht? Zumal, wenn dann auch noch bekannt wird, dass die PR-Maschinerie noch früher gezündet wurde als geplant. Eigentlich war wohl der März gedacht, aber der Krankheitsverlauf diktiert dann ja auch das Marketing. Und ich kann nicht beurteilen, inwieweit Assauer jetzt noch Herr des Verfahrens ist, aber unglücklich wirkt er eigentlich nicht, ist ja auch im Fernsehen. Also verboten ist das alles nicht, das muss man erstmal klar machen. Das Publikum nimmt teil und kauft auch bereitwillig das Buch zum Siechtum und meinetwegen auch noch die Kräutertropfen dazu. Das darf auch jeder. Jeder, der die Chance hat, so wie Gabi Köster zum Beispiel, sagt, naja, ein paar Euro muss ich mitnehmen, ich habe nichts auf der Kante, ich bin krank. In Ordnung. Therapeuten werden auch sagen, Aufmerksamkeit ist vielleicht auch hilfreich bei der Bewältigung einer Krankheit. Ich glaube allerdings, es hieße den alten Medienfuchs Assauer und sein Team zu unterschätzen, wenn man da nur die herzerweichende Story vom verwirrten alten Mann sehen würde, der immer so ein Herzensguter war und Schalke den UEFA Cup geschenkt hat. Natürlich wird da auch eine Vita weicher gezeichnet, als sie in Wirklichkeit war. Bei allem Mitgefühl muss man auch mal festhalten, zweimal ist der Fußballmanager im Unfrieden von Schalke geschieden. Der hat für sinistre Zockerbuden geworben, der hat seine einzige Partnerin Simone Tomalla öffentlich gezüchtigt. Diese ewige Zigarre kann man für cool halten, muss man aber nicht. Also der ist ein Typ, keine Frage, aber ist kein Vorbild. Sein Zuhause war immer die Bühne, er galt bei Journalisten auch immer als guter Informant und so geht er jetzt auch mit der Krankheit um, als Ego-Show. Für mich sind die wahren Helden des Alltags wirklich so Hunderttausende von Unbekannten, die kein Geld haben, die keinen Platz haben, die keine promi-gestützte medizinische Versorgung haben und trotzdem Schicksal meistern. Also vielen Alzheimer-Erkrankten mag der öffentliche Patient ja eine Stütze sein, weil er die Aufmerksamkeit auf so eine tückische Krankheit lenkt, aber trotzdem bleibt dieses komische Gefühl, wann immer Promis ihr Leiden ausbleiben, schlingen sie der Krebs, die öffentliche Reha von Monika Lierhaus, die wir jetzt seit einem Jahr miterleben. Ja, Gabi Kösser und ihr Schlaganfall, wo verläuft ja die Grenze zwischen Mitgefühl und Voyeurismus, wo fängt Pietät an, wo hört eiskaltes Marketing auf, wie viel Autonomie darf man bei den Kranken überhaupt noch vermuten? Und dann kommt natürlich noch dieser ins peinlich spielende Zeigestolz mancher Medienvertreter im ZDF. Bei Volle Kanne Susanne war das meistgebrauchte Wort exklusiv. Ja, und dann auch so verbunden mit dieser schleimigen Betroffenheitsdackelei. Ach, Rudi, mir fehlt der gute Glaube da einfach. Man wartet dann bei diesen Filmen auch immer drauf, oh, hoffentlich fällt ihm jetzt auch mal ein Wort nicht ein, um auch das Drama der Krankheit zu sehen. Es ist Schämen, es ist Fremdschämen. Und es wäre wahnsinnig schön, wenn sich all diese betroffenen Menschen genauso einfühlsam um die demente Dame aus der Nachbarschaft kümmern würden.
Vereiste Windschutzscheiben, leere Batterien, ausflockender Diesel. Bei Temperaturen unter minus 20 Grad packt Autofahrer die kalte Wut, wenn der Wagen streikt. Bei den Pannendiensten gehen die Notrufe seit Tagen im Minutentakt ein. Der ADAC Berlin-Brandenburg stößt mittlerweile an seine Kapazitätsgrenzen, sagt Sprecherin Claudia Nolte.
Es wird jetzt nach Prioritätenliste gearbeitet, das heißt Notfälle gehen jetzt eindeutig vor. Zum Beispiel, wenn Pannen auf der Autobahn oder in Gefahrenstellen passieren, wenn Kleinkinder oder Schwangere im Auto sind. Sowas wird jetzt bevorzugt behandelt und andere müssen jetzt wirklich mit langen Wartezeiten rechnen.
Damit Autofahrer erst gar nicht in die Verlegenheit kommen, den Pannendienst rufen zu müssen, haben wir Tipps von Andreas Kessler. Der Radio 1 Autopapst ist heute Morgen ohne Probleme mit dem Auto zum Sender gekommen und steht jetzt live im Studio.
Morgen, Andreas, ist das so? Ohne Probleme oder bist du schon gestern Abend gestartet, um es pünktlich zu schaffen?
Na klar, ich habe den Wagen, den Motor durchlaufen lassen die ganze Nacht.
So wie in Sibirien.
Ja, genau. Und dann habe ich sicherheitshalber auch noch eine Wanne mit brennendem Öl unter die Ölwanne geschoben, damit der schön durchgewärmt ist.
Aber die ganzen Diesel, die Fahrer, die bei Radio 1 arbeiten, sind gestern alle zu spät gekommen, bis in die höchsten Höhen der Chefetage. Mhm. Woran liegt das?
Ja, Wartungsmängel. Wenn man rechtzeitig vorgesorgt hätte, dann wäre ganz sicherlich auch der Diesel noch angesprungen. Es gibt ja ganz, ganz viele andere Dieselfahrzeuge, bei mir zum Beispiel, die sind angesprungen und losgefahren. Mhm. Und man hätte also in wärmeren Zeiten, sprich im Herbst, zum Beispiel mal den Dieselfilter wechseln müssen, den Kraftstofffilter, der möglicherweise schon ein bisschen zugesetzt ist und dann sozusagen Kristallisationskerne bildet, die dieser Paraffinierung des Kraftstoffs eben Vorschub leisten. Und man hätte möglicherweise auch zusätzlich vorrüsten können, schon eine Kraftstoffheizung. Die setzt man auch zwischen Dieselfilter und Motorblock. Sowas kann man auch nachrüsten, wenn man es nicht serienmäßig hat. Und das wirkt eine Menge.
Ist das teuer, so eine Kraftstoffheizung?
Nö, ist nicht teuer. Also als Ersatzteil kostet es vielleicht 100 Euro oder 150 Euro plus Einbau.
Also, teuer ist wohl relativ. Für heutzutage.
Naja, wenn man überlegt, was es für Mühe und Kosten verursacht, wenn so eine Karre erstmal stehen bleibt und
eben, Chef, hast du gehört, bist selber schuld, dass du zu Hause geblieben bist gestern. Gibt Lohnabzug. Andreas, aber was ist mit diesem sogenannten Winterdiesel? Kann ich mir da diese ganzen Einbauten nicht sparen, wenn ich quasi dieses Winterdiesel
bekomme? Ja, sollte man meinen, bis minus 22 Grad, sagen die Mineralölgesellschaften ja, ist der Dieselkraftstoff sicher gegen Paraffinierung. Das mag für den Kraftstoff auch stimmen. Bloß bei Autos, die schon so ein paar Jährchen auf dem Puckel haben, ist fast immer das ein oder andere Wassertröpfchen. Wärmetröpfchen mit im Kraftstoff. Mhm. Das reichert sich dann an, das sammelt sich an der tiefsten Stelle des Tanks und da ist meistens dann auch das Kraftstoffsieb am Tankauslass und wenn sich da so ein kleiner Eisklotz bildet, dann ist eben auch gerne mal der Nachschub gestört. Mhm.
Ich habe jetzt ein Gespräch an der Zapfsäule mitbekommen zwischen Tankwart und Kunden und der hat dem Kunden empfohlen, ein ganz besonderes Diesel zu tanken, was angeblich gut ist bis minus 35 Grad. Mhm. Kann man nicht jetzt die Firma nennen, die dieses besondere Diesel anbietet, Aral Ultimate? Ja? Mhm. Ist das ernst zu nehmen?
Kann ich nicht bestätigen. Mhm. Also ich habe es noch nicht nachgemessen. Natürlich neige ich immer dazu zu sagen, auch wieder PR. Mhm. Ultimate kauft sonst kein Mensch.
Genau. Ja?
Und jetzt versucht man eben wenigstens im Winter davon ein bisschen was abzusetzen. Möglicherweise ist es so frostfest oder paraffinierungsfest. Nur diese Wasserproblematik, die man trotzdem hat, kann auch bei Dieselkraftstoffen, die noch frostfester sind, das gleiche Problem verursachen. Also ich glaube erstmal nicht dran.
Aber wir können das Ultimate ja auch quasi selber herstellen, nach dem alten Opa-Trick einen Schuss Benzin dazu, oder?
Ja, wenn man noch den OM617 unter der Haube hat, also einen alten Vorkammer-Zerknalltreibling, auch Treckermotor genannt, da mag das gehen. Da sind die Einspritzdrücke aus einer richtig überdimensionierten reinen Einspritzpumpe bei 130 Bar ungefähr, während moderne Common Rail Diesel, die haben 1800 Bar Einspritzdruck mit einer Höchstdruckpumpe und wenn da irgendwas anderes als genormter Dieselkraftstoff eingespritzt wird, dann geht die Pumpe über kurz oder lang kaputt. Die dürfen ja nicht mal, sagt der Hersteller Bosch, Biodiesel tanken und schon gar nicht irgendwelche undefinierten Mischungen aus Benzin und Diesel.
Okay, also es scheint jetzt wohl nicht nur ein Kraftstoffproblem zu sein, sondern überhaupt das ganze Auto hat bei mir gerade wirklich eher Widerwillen, morgens mit mir zur Arbeit zu kommen.
So eine Art Rheuma, Autorheuma.
Das fängt schon beim Ausparken an, ich kriege die Gänge kaum rein und verbrauchen tut es auch viel. Friert der mein ganzes Auto fest gerade?
Kann man fast sagen. Also jedes geschmierte Lager hat erhöhte Widerstände, weil die Schmierstoffe, Fett oder eben im Getriebeöl, es wird ähnlich wie das Olivenöl in der Speisekammer, wenn die ungeheizt ist, eben auch zäh, ja, wie Margarine und setzt dann eben höhere Widerstände beim Schalten der Synchronisierung entgegen. Also man merkt es richtig am Schalthebel. Es ist schwerer, den Gang reinzukriegen. Ja, und da hilft nur eins, einen Augenblick warten, durchwalken lassen. Die Drehbewegungen sorgen dafür, dass die Schmierstoffe dann etwas geschmeidiger werden und so nach 5, 6, 8, 10 Kilometern ist es dann weg.
Andreas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Winterproblem Nummer 1 ist ja auch für viele tatsächlich die Batterie. Die entlädt sich bei diesen Temperaturen in Windeseile. Wir haben hier noch einen Oma-Trick gehört gestern von unserer Kollegin Traudel, die meinte, einfach ungefähr eine Stunde oder zwei, bevor man startet, eine Wärmeflasche auf die Batterie legen. Hat das irgendeinen Sinn?
Ja, dann ist die Wärmflasche auch gefroren. Nach zwei Stunden ganz sicher. Aber das kann tatsächlich was bringen. Also wenn man richtig eine schöne, dicke, alte, große Wärmflasche mit möglichst heißem Wasser füllt, das bringt schon was. Also nicht zwei Stunden, aber so 10 Minuten, 20 Minuten vielleicht, dann ist sie ohnehin wieder kalt. Dann hat die Batterie 5 Grad vielleicht zugelegt, also in Richtung Plus. Und das bringt aufgrund der Physik, die da eine Rolle spielt, schon was. Denn die Batteriekapazität und die Spannung der Batterie, die Leistungsfähigkeit, die steigt überproportional zur Temperatur. Also 5 Grad sind nicht nur 5% mehr oder sowas, sondern eben schon deutlich mehr. Und es kann dann sein, dass sie gerade noch ausreicht.
Autofahren bei diesen Temperaturen ist kein Vergnügen und zwar weder für Hund noch für Herrchen. Wir sprachen darüber mit dem Autopapst persönlich mit Andreas Kessler. Danke fürs Kommen ins Studio und jetzt mach dich auf den Heimweg. Du wirst wahrscheinlich wieder bis morgen brauchen, bis du es dann geschafft hast.
Freigekratzt, ja. Genau.
80% der Deutschen haben schon mal private Daten ins Internet eingegeben, zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Und je jünger die User sind, umso uneingeschränkter gewähren sie fremden Zugriff auf diese Daten. Wohl auch, weil sie sich der Tragweite nicht bewusst sind, was mit ihrem Namen, ihrem Geburtsdatum, Fotos oder Passwörtern angestellt werden kann. Um auf die Gefahren hinzuweisen, hat die EU bereits 2004 den Safer Internet Day ins Leben gerufen, um Menschen für einen sicheren Umgang mit dem World Wide Web zu sensibilisieren. Ein besonderer Fokus gilt am heutigen Safer Internet Day 2012, den Gefahren sozialer Netzwerke für Kinder und Jugendliche. Und wir sprechen darüber mit Christoph Thiel, Medienexperte beim Berliner Kinderschutzbund und jetzt live auf Radio 1.
Guten Morgen, Herr Thiel.
Guten Morgen.
Warum ist es eigentlich so gefährlich für Kinder und Jugendliche, zum Beispiel auf Facebook Daten preiszugeben? Was lauern da für Gefahren?
Na, die größte Gefahr besteht vor allem darin, dass Kinder und Jugendliche noch viel weniger als wir Erwachsene einen Überblick darüber haben können, was in Zukunft wohl die Folgen dieser bereitwilligen Herausgabe persönlicher Daten sind. Aktuelle Informationen belegen, dass sogar Erwachsene das teilweise viel zu unbekümmert tun. Und woher sollen denn 12-, 13-, 14-Jährige die Erfahrung haben, die uns bereits zur Verfügung steht, um halbwegs abschätzen zu können, was hat das in Zukunft für mich für Folgen.
Aber wie kann man Kinder und Jugendliche dafür sensibilisieren? Für die sind wir doch eh nur die alten, überempfindlichen Säcke, die Schiss haben.
Ich denke, es gibt hier verschiedene Verantwortungsbereiche. Der Run auf die sozialen Netzwerke zeigt ja, dass es sozusagen ein gesamtgesellschaftlicher Trend ist. Das bedeutet, so sehr getrennt von den Jungen sind wir alten Säcke dann doch nicht. Immerhin benutzen wir ein und dasselbe Netzwerk. Und das heißt, dass auch wir die Möglichkeit haben, einen Teil unserer Erfahrung weiterzugeben. Das heißt natürlich auch, dass die Erwachsenen sich in dieser Hinsicht fit machen, sich informieren und dass insbesondere Menschen in Erziehungsfunktionen oder in Elternfunktionen wissen, worauf ihre Kinder sich gegebenenfalls einlassen und diese dann auch dementsprechend begleiten können.
Aber Sie fordern auch eine aktive Beteiligung am Kinder- und Jugendschutz durch die Netzwerkbetreiber. Wie könnte die oder sollte die aussehen?
Das ist natürlich ganz klar, dass wir auch von den Netzwerkbetreibern Verantwortung fordern. Blöderweise ist da gerade der Platzhirsch nicht besonders, Facebook nicht besonders gutes Beispiel. Die EU-Kommission und auch jetzt allerneuestens der Bundesrat machen sich stark für die Verschärfung von Datenschutz- und Privatsphäre-Einstellungen bei Profilen minderjähriger Nutzer. Das bedeutet zum Beispiel, dass von Grund auf alles auf die rigideste Einstellung voreingestellt ist und die Nutzer es dann nach eigenem Gutdünken freigeben können, wenn sie das denn wollen. Des Weiteren müssten die Betreiber sozialer Netzwerke, wenn sie es denn mit Kinder- und Jugendmedienschutz wirklich ernst meinten, darüber nachdenken, ob eine einmalige Einführung in das Thema Datenschutz, Persönlichkeitsrecht am Anfang für jedes neu angelegte Profil verbindlich wäre. Ich denke da zum Beispiel an eine Lösung wie die Tour durch Windows XP, die bei der Erstinstallation beim dreimaligen Neustart immer wieder aufgeploppt ist, dass Kinder und Jugendliche, wenn sie sich dann neu anmelden, eine Art Infoveranstaltung durchlaufen müssen, wo ihnen gesagt wird, pass auf, es gibt hier die und die Chancen, aber es gibt auch die und die Risiken. Sei vorsichtig, welchen Gruppen du dich anschließt, wen du in die Freundesliste mit aufnimmst und was du im Internet von dir preisgibst.
Wenn sich da die großen Anbieter dagegen sperren, ist das Ignoranz, ist das Skrupellosigkeit?
Ich glaube, in Bezug auf Facebook ist es ganz klar wirtschaftliches Interesse. Also es ist ja offensichtlich, dass wenn sie als Anbieter für Werbeträger sich profilieren wollen, dass sie den Werbeträgern umso mehr versprechen können, je engmaschiger ihre Benutzer untereinander vernetzt sind. Und wir wissen genau, wie viel Geld Kinder und Jugendliche zur Verfügung haben. Und darauf zielen die Werbetreibenden natürlich auch ab. Also insofern glaube ich nicht, dass es Ignoranz ist. Das kann sich, glaube ich, vor dem Hintergrund der derzeitigen Diskussion kaum noch jemand leisten. Aber ich glaube, da stehen mal ganz harte wirtschaftliche Interessen gegen die Überlegung, für Kinder und Jugendliche mehr zu tun.
Christoph Thiel, Medienexperte beim Berliner Kinderschutzbund, live auf Radio 1 über den Safer Internet Day 2012. Vielen Dank.
Radio 1, der schöne Morgen. Und wie Sie das volle Programm empfangen können, finden Sie unter radio1.de/frequenzen.